Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der PBM Kapitalansage. Wir haben unsere angestammten Plätze hier im Podcaststudio eingenommen und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich auch den geschätzten Kollegen Clemens Beer, Redakteur des Private Banking Magazins, der mir gegenüber sitzt. Wir haben gerade noch die Plätze getauscht, weil wir sonst genau, woanders rum sitzen.
Wirklich die angestammten Plätze haben.
Ja, genau.
Dann lass mich dich auch noch kurz vorstellen. Du bist Torben Lippert und sitzt mir nicht nur hier gerade im Podcaststudio gegenüber, sondern auch drüben in der Redaktion. Und ja, seit Mittwoch mussten wir uns dann doch das ein oder andere Mal ungläubig anschauen. Zum einen natürlich wegen des Trump-Sieges, zum anderen wegen des Ampel-Aus gestern.
Ja, ist auf jeden Fall eine Menge passiert. Wir haben auch viel in der Redaktion diskutiert. Heute Morgen zum Beispiel unsere Themenkonferenz hat deutlich länger gedauert als sonst. Ich war außerdem noch zu der US-Wahl noch auf einer Veranstaltung von Natixis, auf der ich eigentlich vor allem die Wahl Trumps und die Folgen anhören wollte, beziehungsweise die auch da diskutiert worden sind. Und währenddessen haben dann tatsächlich die Handys eben mehr und mehr geklingelt und da wurde dann so im Hintergrund langsam klar, dass die Ampelkoalition zerbricht. Lindner ist raus, Jörg Kukies übernimmt und die Vertrauensfrage soll gestellt werden. Und ja, wenn wir natürlich hier sonst über die Branche sprechen, können wir das natürlich nicht ganz ignorieren. Deswegen aber mal eins nach dem anderen. Wie stehst du denn zur Wiederwahl von Donald Trump?
Na, wir haben ja schon auf unserer Seite Zitate und Einschätzungen aus der Branche gesammelt von Portfolio-Managern und Volkswirten, von Investmentchefs. Den Link packen wir auch nochmal in die Shownotes. Und ich selbst sehe es ja so. Ich glaube, ein Hauptgrund, und das ist auch bei der Wählerbefragung danach rausgekommen, bei der Wahl war eben die Wirtschaftslage in den USA, hohe Inflation, Arbeitslosigkeit. Und dann hat man es eben in der Opposition auch einfacher.
Ja, sehen wir in Deutschland ja auch teilweise, dass das so ein bisschen ist. Und in der Diskussion um die Wahl in den USA möchte ich vielleicht noch eins hinzufügen. Gerade diese Wirtschaftsthemen sind ja dann auch so ein paar Sachen, die er vor sich hergetragen hat, die aber trotzdem natürlich nicht ganz kohärent sind, wie man dann sagt. Nämlich, wenn er auch davon profitiert hat, dass die Inflation hoch war, weil er das natürlich sagen konnte, möchte er sie jetzt natürlich bekämpfen. Auf der gleichen Seite möchte er aber auch Strafzölle einführen. Und als Importnation erhöht man dann natürlich zwangsläufig auch das Preisniveau innerhalb der Volkswirtschaft. Also wie das zusammengehen soll, ist mir auch noch so ein bisschen schleierhaft. Vor allem, wenn Trump dann noch ankündigt, dass er bei den Zinsentscheidungen ganz gerne mitreden wollen würde. Und eine unabhängige Fed würde die Zinsen natürlich wieder erhöhen. Ja, schauen wir mal, was wird.
Ja, was dann passiert, wenn Staatspräsidenten bei Zinsentscheidungen mitreden, was es dann für ja, Blüten treibt, das hat man ja unter anderem auch in der Türkei gesehen in den letzten Jahren. Naja, hierzulande, im Gegensatz zu den USA, sind ja noch nicht konkrete Folgen für die Wirtschaftspolitik absehbar. Und es war ja ohnehin ein Kritikpunkt, dass die Ampel zu wenig Impulse für die Wirtschaft gesendet hat. Fakt ist ja jetzt, bis ein konkreter Impuls für die Wirtschaft kommt, dauert es nun noch länger. Olaf Scholz will die Vertrauensfrage stellen, allerdings erst im Januar, wenn das denn so bleibt. Er wird von verschiedenen Seiten darauf gedrängt, dass es früher passiert. Und die Probleme, die zu lösen sind, die sind ja eben auch längerfristiger und struktureller Natur. Aus Sicht der Investmentbranche bleibt natürlich die Frage, was passiert mit dem von Lindner geplanten Altersvorsorgedepot? Denn das war ja eine grundsätzlich gute Idee.
Ja, und da waren sich ja eigentlich am Ende auch einigermaßen alle einig. Die Antwort wird sich dann aber vermutlich erst in den kommenden Tagen herauskristallisieren oder Wochen. Hält die Ampel noch bis Januar, dann kann man das vielleicht noch anstoßen. Ist die Frage, ob Jörg Kukies das dann macht. Der ist zumindest in der Finanzbranche ja kein Unbekannter, arbeitete selbst bei Goldman Sachs als Investmentbanker und hat vielleicht deswegen eher dem Thema noch was beizutragen, als wenn es jetzt jemand Fachfremdes gewesen wäre.
Genug Politik, lass uns auf unsere Themen konzentrieren. Wir haben nämlich heute einige spannende Themen wieder im Podcast. Unter anderem hattest du ja einen Single Family Officer heute zum Interview zu Gast.
Genau, und das Interview haben wir aufgenommen und dieser Single Family Officer, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, hat mir erklärt, warum das Single Family Office, für das er arbeitet, ja, die Vermögensanlage in einem Publikumsfonds macht, zumindest das liquide Vermögen, und warum dieses Single Family Office über eine Schwestergesellschaft diesen Publikumsfonds auch berät. Und außerdem hat er mir verraten, was der härteste Kontrollmechanismus von Deutschlands Fondsbranche ist. Da kannst du auch nochmal gespannt sein. Dazu aber später mehr. Ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal in die News. Ich möchte Ihnen noch eine spannende Videoreihe von Allianz Global Investors empfehlen. In dieser Serie sprechen die Portfolio-Manager Alex Bibani und Giles Money über die Bedeutung und das Management von nachhaltigen Portfolios. Die Videos finden Sie unter www.allianzgi.de/nachhaltigkeit. Investieren birgt Risiken.
Die Sparkasse Köln-Bonn hat eine neue Bereichsleiterin Private Banking. Katrin Ulrich leitet jetzt das Geschäft mit vermögenden Kunden und das schon seit dem 1. Oktober. Sie folgt auf Sophia Schwind, die jetzt in die passive Phase ihrer Altersteilzeit eingestiegen ist. Ulrich kommt von uns hier, heißt aus dem Norden ins Rheinland. Sie war nämlich zuvor bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude tätig.
Und gerade weil sie nämlich vorher für die Sparkasse Harburg-Buxtehude gearbeitet hat, trifft sie ja auf eine alte Bekannte, denn bei der Sparkasse Köln-Bonn leitet seit Mitte 2023 Sonja Hausmann als Vorständin das Privatkundengeschäft und die war eben vorher auch bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude und hat damals da gearbeitet, als Frau Ulrich noch das Private Banking für die Sparkasse geleitet hat.
Ja, und da verantwortet jetzt Stefan Tiedemann das Private Banking. Wobei die Abteilung in der Sparkasse Harburg-Buxtehude natürlich ungleich kleiner ist als in der Sparkasse Köln-Bonn. Die hat eine Bilanzsumme von 28 Milliarden Euro und da ist damit die drittgrößte Sparkasse Deutschlands. Im Private Banking verwaltet das Institut ein Vermögen von knapp 5 Milliarden Euro. Insgesamt 90 Mitarbeitende sind im Geschäft mit vermögenden Kunden dort tätig. Ja, und Ulrich selbst arbeitete übrigens die meiste Zeit ihrer Karriere im Private Banking, zwischenzeitlich war sie auch selbstständige Unternehmensberaterin.
Daniel Wolbert wechselt zum Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Berlin. Dort leitet er die Kapitalanlage des Versorgungswerks. Vor etwa einem Jahr hatten wir noch berichtet, dass Wolbert den Werkerverbund verlässt. Da verwaltete er 13 Jahre lang die Kapitalanlage von gut 2 Milliarden Euro.
Wie strukturiert denn jetzt sein neuer Arbeitgeber das Versorgungswerk der Rechtsanwälte Berlin, seine Kapitalanlage?
Relativ breit kann man da sagen. Das Versorgungswerk gibt selbst an, dass es in festverzinsliche Wertpapiere und Unternehmensanleihen investiert. Dazu kommen dann Aktien, Immobilien natürlich, Hochzinsanleihen, Mezzanin-Darlehen, Private Equity und Private Debt auch, sowie Infrastruktur- und versicherungsbasierte Strategien. Also ein bunter Blumenstrauß, wie der Kollege Marc Radke jetzt sagen würde.
Die Braunschweiger Privatbank hat einen vierten Standort. Künftig berät die Bank nämlich auch Kunden in Hamburg. Am Jungfernstieg Neuer Wall befindet sich das neue Büro. Ja, Torben, Alster Arkaden, sagt dir das was?
Ja, natürlich. Der Place to be für den Shopping-Trip am Wochenende oder wenn man mit zu vielen Leuten zu tun haben möchte. Aber man muss natürlich sagen, aus Bankensicht ist die Braunschweiger Privatbank da in guter Gesellschaft in der Lage.
Ja, rund um die Hamburger Binnenalster sitzen ja zahlreiche Privatbanken, allen voran natürlich Bernberg und Warburg, Donner und Reuschel, aber auch die Sutor Bank oder die DZ Privatbank sitzen auch unweit davon entfernt. Insofern ja, ist die Braunschweiger Privatbank da tatsächlich in guter Gesellschaft.
Die Frage ist natürlich erstmal, wenn man Braunschweig im Namen trägt und zweitens in so ein dichte Konkurrenz zieht, warum machen die das überhaupt? Warum geht die Braunschweiger Privatbank nach Hamburg?
Naja, du sagst es schon, also es sitzen super viele Anbieter hier in Hamburg. Zum Beispiel hat ja auch im April Rothschild & Co. einen eigenen Standort in Hamburg eröffnet. Das Bankhaus Seliger als kleineres Haus im vergangenen Jahr, davor die LGT mit einem sehr großen Beraterteam, das von der Bethmann Bank kam. Ja, warum? Weil die Banken hier ein sehr hohes Marktpotenzial sehen, sprich viele vermögende Kunden. Und, das sagt jetzt Michael Feisthauer, Direktor Wealth Management bei der Braunschweiger Privatbank, der dann auch den Hamburger Standort leiten wird, dass Hamburg nach wie vor eine Stiftungshochburg ist und hier könne man auf unterschiedlichen Ebenen Beratungsleistungen ja sowie Unterstützung anbieten. Ich habe eingangs gesagt, die Braunschweiger Privatbank eröffnet ihren vierten Standort. Sie ist nämlich neben Braunschweig logischerweise auch in Oldenburg und Köln vertreten. Und vor nicht allzu langer Zeit war auch mal Magdeburg als möglicher Standort im Gespräch. Da war die Muttergesellschaft der Braunschweiger Privatbank, die Volksbank Bravo, noch in Fusionsgesprächen mit der Volksbank Magdeburg. Die wurden dann allerdings Ende August 2023 abgebrochen und insofern hat sich ja dieses Projekt auch erstmal erledigt. Die Braunschweiger Privatbank verwaltet ein Anlagevermögen von rund 1,5 Milliarden Euro, hat 30 Mitarbeiter. Nun wird ein kleines Team davon auch in Hamburg arbeiten. Torben, wir haben es eben schon angeteasert, dass du einen Gast hier im Studio hattest. Und zwar aus einem großen Hamburger Single Family Office. Gesprochen habt ihr aber vor allem über einen Publikumsfonds. Nun verrate uns aber erstmal den Namen deines Gesprächspartners.
Ja, das mache ich gleich in dem aufgezeichneten Interview. Es ist eine besondere Konstellation. Wie gesagt, wir haben das Interview voraufgezeichnet. Und wer genau das ist, was dahinter steckt und über was genau wir gesprochen haben, das hören Sie jetzt. Ich habe heute einen Gast im Podcast-Studio. Neben mir oder vor mir sitzt Raphael Moronz-Hierfass von einem Single Family Office hier aus Hamburg. Und du bist nicht nur ja, Single Family Officer, sondern auch Geschäftsführer von Corvus Advisory. Und jetzt musst du vielleicht einmal kurz erklären, was genau sich dahinter verbirgt, weil das ist ja ein ganz spannendes Modell und darüber wollen wir heute auch sprechen.
Ja, vielen Dank, Torben, für die Einleitung und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne.
Und ich stehe dir natürlich sehr gerne für alle Fragen zur Verfügung, was du wissen möchtest. Vielleicht, was verbirgt sich dahinter? Wir haben aus dem Single Family Office heraus für die liquide Vermögensanlage der Familie vor bald 6 Jahren, also am 10. Januar wird es soweit, dann sind es 6 Jahre, einen Investmentfonds, einen Publikumsfonds aufgelegt, ja, den wir selbst managen, regulatorisch sauber getrennt vom Family Office, wo das liquide Vermögen der Familie, die wir vertreten, investiert ist. Und wir natürlich auch gerne, sag ich mal, sowohl das Management-Team als auch verschiedene andere Family and Friends einladen, damit uns zu investieren. Und ja, darüber wollen wir heute doch ein bisschen sprechen. Ne?
Ja, genau. Und ich habe gerade ja schon gesagt, ungewöhnlich, weil normalerweise sprechen wir mit Single-Family-Officern erstens nur im Hintergrund, zweitens auch nicht über die liquide Anlage, die in einem Publikumsfonds landet, wenn es überhaupt selbst gemanagt wird. Also das heißt, da sind ja mehrere Entscheidungen, die ihr getroffen habt im Vorhinein, bevor dieses Modell überhaupt gestartet ist. Also wie kam das denn zustande oder wie kam denn die Idee überhaupt, Corvus Advisory zu gründen, beziehungsweise das liquide Vermögen in einen Publikumsfonds zu packen?
Ja, gute Frage. Da muss ich jetzt ein bisschen kramen, aber am Ende des Tages war es so, dass wir das aus Gründen der Governance, ja, beziehungsweise Vermögenssteuerung für die Unternehmerfamilie und auch aus verschiedenen administrativen Beweggründen gemacht haben. Und das möchte ich auch gleich vorweg sagen. Wir haben das nicht gemacht, weil wir gesagt haben, oh, wir sind mit den Vermögensverwaltern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, unzufrieden oder wir können das besser oder wir erfinden das Rad neu. Ganz im Gegenteil, da haben auch einige nach wie vor tragende Rollen, obwohl wir wirklich alles selber managen und die Aktien und die Anleihen und auch die Derivate selbst aussuchen. Aber der strategische Blickwinkel hatte sich so weit verändert, dass wir gesagt haben, okay, mit dem Know-how, was wir über die letzten 10, 15 Jahre aufgebaut haben oder ich dann auch persönlich, lass uns das doch einfach nochmal probieren, ob wir das nicht selbst machen können, weil das für uns einfach in der Steuerungslogik viel einfacher ist, wenn wir das sozusagen aus dem eigenen Haus organisieren. Und so haben wir dann am 10. Januar 2019 angefangen, den Fonds zu managen. Und ja, sind, sag ich mal, mit dem Ergebnis bis heute eigentlich ganz zufrieden.
Das ist ja auch so ein bisschen die Voraussetzung, zu sagen, ja, wir gehen diesen Schritt. Also zu sagen, wir können es dann auch aufnehmen mit Vermögensverwaltern, zumindest inhaltlich oder performanceseitig, und gehen eben diesen Weg in ein eigenes Management. Was war denn da überhaupt das Ziel, beziehungsweise welches Portfolio wolltet ihr denn aufbauen, um zu sagen, wir können dieses Ziel auch erreichen?
Ja, wir haben immer auch vorher bei der externen Verwaltung, ja, gesagt, wir wollen ein Ergebnis, was einem, ich nenne es mal, realen Kapitalerhalt entspricht, also sprich den Ausgleich von Kosten, Steuern und Inflation. Also da sind wir ungefähr bei ganz grob über den Daumen, so rund um die 4%. Das nutzen wir also auch immer noch als interne, ich nenne es mal Benchmark, ja, wo wir uns da bewegen langfristig. Das war immer der Ausgangspunkt. Und dann haben wir halt eben über die Modellierung verschiedenster Anlageformen dann festgestellt, okay, in welchen Bandbreiten müssen wir uns da mit der Aktienquote und mit den Anleihen bewegen. Und darüber hinaus haben wir dann schon vorher halt, ich sagte bereits Derivate, dann eine eigene Strategie entwickelt, ja, über gedeckte Stillhaltergeschäfte auf verschiedene Aktientitel, die wir dann auch nebenbei immer mal, auch als wir die Fremdverwaltung noch hatten, ausgeübt haben. Und haben wir gesagt, gut, vielleicht ist das jetzt mal an der Zeit, dass wir alles zusammenpacken. Sind aber auch gleich mit der Maßgabe losgelaufen, dass wir gesagt bekommen haben, das muss man ja auch dazu sagen, von der Unternehmerfamilie, ihr müsst euch benchmarken, ja, gegen andere, ja, und nicht nur gegen irgendjemanden, sondern vielleicht halt eben auch gegen die Besten im Markt, ja, die halt eben bei Morningstar mit 5 Sternen zum Teil geratet sind, also beispielsweise einen Klaus Kaldemorgen mit seinem Fonds oder Flossbach von Storch in der eher defensiven Variante, so wie das sozusagen unserer Anlagestrategie entspricht und natürlich halt eben der entsprechenden Morningstar-Kategorie. Und da war dann ganz klar, wenn wir dieses Ergebnis nicht in irgendeiner Form gemittelt erreichen, nach einer gewissen Zeit, ja, dann endet das Projekt auch. Aber wir sind heute noch da nach knapp 6 Jahren und haben auch mittlerweile dann 4 von 5 Sternen bei Morningstar bekommen für die letzten 3 Jahre. Sind auch, wenn ich das sagen darf, von der Zeitschrift Kapital geratet worden als, ich nenne es einfach mal, Vermögensverwaltungsboutique, ja, in der Klasse Multi-Asset mit 5 Sternen, was uns natürlich dann jetzt nach den letzten Jahren dann auch sehr, sehr zufrieden macht. Und das ist eine große Motivation, entsprechend den Weg weiterzugehen.
Du hast ja gesagt, ihr hättet auch aufgehört, wenn es nicht geklappt hätte. Es gibt aber ja auch ein paar, oder ihr habt ja auch ein Investment gebracht, nämlich zu sagen, okay, wir holen uns jemanden oder holen uns mehr Expertise, um so ein ganzes Modellportfolio aufzubauen und dann auszuüben. Dazu kommen ja eben noch ein paar andere Themen. Was genau muss man denn als Single Family Office, wenn man jetzt sagen würde, man möchte diesen Weg gehen, was muss man denn beachten oder was sind auch die Voraussetzungen, die ihr euch selbst gesetzt habt?
Also beachten muss man erstmal, dass man sagt, man setzt das Ganze regulatorisch sauber auf. Das war der erste Schritt, das wirklich vom Family Office zu entkoppeln, was das Doing angeht. Deswegen ist das Family Office auch, läuft unter einem anderen, ich nenne es mal Neudeutsch Label, als jeder Asset Manager, ja, so also die Corvus Advisory, ja, ist eine Schwestergesellschaft zum Family Office. Die hat die gleiche Geschäftsführung, nämlich die Frau Dr. Becken und mich, ja, sodass wir sagen, wir haben da eine, ich sag mal, einen Know-how-Transfer. Aber man muss dann halt eben die gesamte Struktur über ein Haftungsdach bei der BaFin lizenzieren, berät, als Anlageberater einen Portfolio-Manager, hat eine KVG und Verwahrstelle. Das heißt also wirklich ein institutionelles Setup. Ja, das muss man sich aufbauen. Und man muss natürlich am langen Ende des Tages, weil man hat natürlich als Family Officer noch ein paar andere Themen als die liquide Vermögensanlage, sehen, dass man einen Portfolio-Manager findet, der dann halt eben die Strategie auf einer täglichen Basis umsetzt und entsprechend betreut und monitort. Das haben wir dann auch relativ zeitnah gemacht. Und so wächst man halt eben in das Thema rein.
Wir sprechen ja jetzt quasi immer über die liquide Vermögensanlage. Wir haben aber auch schon, so viel können wir ja sagen, wir haben ja gerade vor dem Podcast auch schon geredet.
Genau.
Und da haben wir über die Frage gesprochen, ja, was wäre denn, wenn man sagt, man geht den Schritt zum Multifamily Office? Das ist ja bei euch jetzt nicht so. Ihr habt auch einen Grund, das hast du mir schon verraten.
Ja, wir haben da sehr intensiv drüber gesprochen, Torben, eben gerade. Und aus meiner Historie und aus den Überlegungen, die wir gemacht haben, wir haben immer mal darüber gesprochen, ja, kann man das in irgendeiner Form öffnen, auch das Family Office für dritte Familien. Wir haben aber festgestellt, dass es am langen Ende des Tages, so wie wir aufgestellt sind, nicht wirklich einen Mehrwert erzeugt. Ja, so. Und was halt eben dazu kommt, ist, wenn man das alles miteinander verbindet, also das Family Office und die Vermögensverwaltung in Anführungszeichen, das, was wir halt eben über die Corvus machen, dann wird man an irgendeinem Punkt dazu kommen, dass man einen Interessenkonflikt hat, weil natürlich diejenigen, die dann sagen, ja, wir werden von euch auf der Family Office Seite betreut und Vermögensverwaltung oder Asset Management ist ja natürlich ein skalierbares Geschäft, da verdient man halt eben dann im Zweifelsfall auch eine Menge Geld mit, dass man die halt versucht, dann über das Family Office mit halt eben dann in den Finanzprodukte mit reinzuziehen, um natürlich das unternehmerische Ergebnis zu erhöhen. Und irgendwann muss man natürlich auch sagen, naja, wenn das mal nicht funktioniert und man ist auf der Beratungsebene oder wäre dazu gehalten gewesen, auf der Beratungsebene zu sagen, naja, jetzt stoßen wir das mal ab, weil die Performance nicht gut war, dann müsste man sich ja selbst entlassen, sage ich jetzt einfach mal so. Und da, glaube ich, ist eine, ich nenne sie mal Sortenreinheit, also entweder bin ich Family Officer oder auch Multifamily Officer oder ich bin Vermögensverwalter, diese saubere Trennung und scharfe Trennung da auch zu vollziehen, glaube ich, ist langfristig für alle Parteien einfach am besten.
Ja. Spannend ist ja jetzt natürlich schon, dass ihr ja trotzdem Geld verdienen könnt damit. Also ihr seid ja trotzdem Asset Manager insofern, dass ihr euch natürlich oder ja doch, also naja, freut, wenn ein bisschen Volumen im Fonds ist. Das ist ja aktuell ehrlich gesagt noch relativ fokussiert auf die Familie selbst. Ist das denn schon der Plan, dass man sagt, okay, wir wollen eben schon ein bisschen das auch öffnen für andere und sagen, ja, wenn jemand Interesse hat an der Strategie einer Familie, eines Single Family Offices, da zu partizipieren, ist das schon der Gedanke?
Ja, absolut. Das habe ich eingangs nicht gesagt. Immer mit ein Thema, das wir gesagt haben, wenn das funktioniert, ja, dann, und dazu muss man sagen, die DNA der Familie, für die ich tätig sein darf, die ist sehr, sehr unternehmerisch. Das heißt also bei allen Themen, die wir verfolgen, egal ob das Immobilie, Landwirtschaft, erneuerbare Energien oder sonstiges ist, es steht immer im Hintergrund, dass wir sagen, können wir daraus einen unternehmerischen Business Case machen. Ja. Und so war das halt eben bei der Thematik Corvus Advisory und dem Asset Management auch, dass wir gesagt haben, wenn das gut funktioniert, dann öffnen wir das, Klammer auf, es ist ein Publikumsfonds, war eh immer offen, ja, aber B, wir geben das dann in den aktiven Vertrieb. Und ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo wir sagen, ja, jetzt schieben wir das mal mit größeren Schritten oder mit etwas mehr Druck an, ne, um einfach zu gucken, hat der Markt einfach Lust dazu, mit uns zu investieren, weil wir vielleicht ja doch als Family Office die Welt aus einem etwas anderen Blickwinkel sehen über die Zugänge, die wir haben zu anderen Assetklassen. Also ich sagte Immobilie, Landwirtschaft, vielleicht auch das, was wir im Private Equity sehen, in den erneuerbaren Energien. Ich war jetzt kürzlich in den USA und da investieren wir auch, dass wir sagen, ja, das sind alles Erkenntnisse, die wir irgendwo mit in dem Fonds verarbeiten. Das wird sicherlich nicht einen riesigen Unterschied machen in der Rendite, ja, aber es ist doch vielleicht nochmal das ein oder andere Quäntchen, wo man sagt, ja, das differenziert uns. Ja. Mhm. Und ja, um deine Frage schließlich und letztendlich zu beantworten, das soll wachsen.
Ja. Ja, und eine Sache, die hast du mir auch schon im Vorhinein erzählt, fand ich ganz gut und einen kleinen Vorschlag vielleicht auch für die Asset-Management-Branche. Du hast so einen kleinen Indikator, der dich daran auch erinnert, immer gut zu investieren.
Ach so.
Genau. Wenn du jetzt, ja, wenn du jetzt.
Ich kann das auch gerne, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, das ist wirklich sehr schön. Ja, es ist so, momentan ist das, ich nenne es einfach mal ein Investment von der Unternehmerfamilie, dem Management-Team von Corvus. Aber es hat sich zugetragen, dass halt eben auch, dass auch eben meine Frau und auch meine Schwiegermutter, also sprich meine eigene Familie, damit investiert ist, ja, und dann halt eben auch mit, sage ich mal, Geldern, die halt langfristig Erspartes sind oder waren, ja, und man muss Rechenschaft darüber ablegen, was man da in dem Fonds macht, ja, und das betrifft einen dann ganz persönlich. Und das ist, wie du schon sagst, immer ein ganz guter Indikator für das Risiko, was man eigentlich eingeht und dass man sagt, ja, ich muss halt eben dem, was ich da propagiere, wie wir den Fonds managen, auch immer treu bleiben.
Der härteste Kontrollmechanismus der deutschen Fondsbranche.
Das ist der beste.
Ja, genau. Dann vielleicht noch einmal zum Abschluss. Wir haben drüber gesprochen, es ist ein ungewöhnliches Modell, ja, dieses aus dem Single Family Office heraus, diesen Weg zu gehen für die liquide Kapitalanlage. Ist das denn ein Modell, wo du denkst, das könnte in Zukunft mehr werden, weniger werden? Für wen ist das überhaupt was, wenn man jetzt eben aus der Family Office Sicht herausspricht?
Also ich glaube, dieses Modell gibt es in verschiedenen Formen schon von dem einen oder anderen Family Office oder der Familie. Also, dass man sagt oder dass eine Familie sagt, okay, wir stellen das mal wirklich prominent raus. Das ist eher ungewöhnlich, da gibt es nicht so viele. Mhm. Aber die Herausforderung ist ja immer, habe ich das Know-how und will ich mich damit beschäftigen? Ja, und wir haben einfach festgestellt, wir haben immer viel Spaß an dem Thema Kapitalmärkte gehabt, eigenes Know-how aufgebaut, ja, und sehen heute einfach auch den Mehrwert, den das sozusagen auf anderen Ebenen für uns bringt, weil wir uns natürlich volkswirtschaftlich mit vielen Dingen auseinandersetzen müssen, mit der Zinspolitik. Das lassen wir natürlich auch dann einfließen oder geben das weiter an die Familie auch fürs operative Geschäft. Man braucht da einfach unternehmerisches Wissen, unternehmerisches Know-how auf. Und wenn man sagt, ja, ich habe darauf Lust und ich traue mir das zu und ich bin auch bereit, dann, wenn es mal nicht läuft, dafür die Verantwortung zu übernehmen, dann ist das, glaube ich, ein ganz gutes Modell so für eine Unternehmerfamilie. Mhm. Wenn auch man sich entscheiden muss, will ich dann so prominent in Anführungszeichen in der Öffentlichkeit stehen oder bin ich lieber für mich und mache dann meine eigene Vermögensanlage oder delegiere das? Das ist immer so die Frage, die man sich als Family Office stellen muss, dieses, ich nenne es mal ein Make or Buy.
Ja, so. Ja, genau. Dann würde ich sagen, allerletzte Frage noch zum Abschluss. Was macht dir persönlich mehr Spaß, Fondsberater sein oder Family Officer?
Family Officer.
Family Officer, okay. Das machen die Kollegen also besser, die den Fonds beraten.
Ja, ich bin am liebsten Family Officer. Das entspricht auch sozusagen meinem Wesen. Ich bin mehr Generalist als Spezialist. Und ich habe auch den Fonds, muss ich dazu sagen, mal gezwungenermaßen so etwa knapp 2 Jahre selber managen. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen müssen, aber dürfen. Mhm. Ja. Das ist schon sehr intensiv, eine sehr intensive Zeit gewesen. Ich glaube, man kann nicht beides machen. Man kann nicht gleichzeitig Family Officer sein und Portfolio Manager. Und es gibt einen Punkt, wo einfach Kollegen kommen müssen, die eine sehr spezielle Ausbildung haben, die da nochmal mehr Know-how reinbringen. Und das ist einfach nicht leistbar. Aber ja, mir macht das eine Menge Spaß.
Ja, Sehr gut, perfekt. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. War ein ganz spannender Ausflug in das Modell. Besten Dank, dass du hier warst. Hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne,
ja.
Sehr gerne. Genau, und wenn es irgendwie Fragen gibt oder Anmerkungen oder Diskussionspunkte, dann, das sagen wir immer gerne, bei uns melden. Zur Not stellen wir den Kontakt her. Oder zur Not, ganz besonders gerne stellen wir den Kontakt her, ja. Falls da Diskussionspunkte sind. Und wir freuen uns natürlich über jegliches Feedback. Also, besten Dank, Raphael.
Ja, vielen Dank, Torben.
Damit kommen wir dann auch wieder zum Ende unserer Kapitalansage. Wir haben noch dieses Mal ein paar Sachen zu verkünden. Und zwar wollen wir auf eine Umfrage hinweisen, die das Forschungsinstitut Res Futura gemeinsam mit dem ETA Family Office von Christian Hammes durchführt. Und zwar geht es da um eine Befragung von Single Family Offices und den Vermögensinhabern zur säkularen Asset Allocation. Was genau hinter dem Begriff steckt und was die Umfrage bewirken soll, das erfahren Sie in einem Interview. Das werden wir auch in der Showbeschreibung verlinken.
Genau. Und wenn wir schon bei Verlinkung sind, können wir natürlich auch einmal nochmal darauf hinweisen, dass unser neues Heft, das gedruckte Heft, online ist, als PDF. Wenn Sie da also mal reinschauen wollen, dann schauen Sie entweder in den Briefkasten oder eben auf unsere Website, da finden Sie alles. Themen sind unter anderem Personalmarkt im Private Banking, da haben wir Personalberater befragt. Wir hatten unter anderem auch Gespräche, mehrere, und haben auch über das Modell des ausgelagerten Investmentchefs bei institutionellen Investoren geschrieben und gesprochen. Also schauen Sie da gerne mal rein, ist, glaube ich, ein ganz gutes Heft geworden.
Und ein sehr langes. Also starten Sie am besten gleich mit der Lektüre. Und Torben, dann bleibt nur noch unsere Abschiedsformel.
Tschüss aus Hamburg.